Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Achtung, Achtung! Weil Merit Michel ihre Reise nach Damaskus verschoben hat, erscheint die angekündigte zweite Syrien-Folge erst Anfang Februar. Und deshalb heißt es heute: Alles Akku oder was? WAF recherchiert Konflikte um ein Lithium-Abbauprojekt in Bosnien.
Heute blicken wir in den Südosten Europas, nach Bosnien und Herzegowina. Der Krieg in Bosnien liegt schon länger zurück. Trotzdem prägen seine Folgen bis heute Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bosnien und Herzegowina ist gegliedert in zwei Landesteile, sogenannte Entitäten. Die Föderation Bosnien und Herzegowina und die Republika Srpska. Das Staatsoberhaupt ist ein dreiköpfiges Kollektiv, das Staatspräsidium. Es wird gebildet aus je einer Vertreterin der drei Hauptvolksgruppen: Bosniaken, also bosnisch-muslimische Menschen, Serben und Kroaten. Bosnien und Herzegowina verfügt über eines der kompliziertesten politischen Systeme der Welt. Es geht auf das Dayton-Abkommen zurück. Das Abkommen von Dayton wurde 1995 unterzeichnet und beendete den 3 Jahre dauernden Krieg. Wie sinnvoll es ist, die durch den Krieg entstandene ethnische Teilung des Staates im Staatsgebilde zu verankern, sei mal dahingestellt. Nebst der inneren Staatsführung implementierte das Dayton-Abkommen eine weitere etwas fragwürdige politische Instanz mit weitreichenden Kontroll- und Eingriffskompetenzen, den Hohen Repräsentanten. Auf ihn und seine Rolle werden wir in dieser Folge noch zu sprechen kommen. Die wirtschaftliche Situation Bosniens ist schwierig. Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Junge Menschen sind besonders stark davon betroffen, schreibt das EDA. Ungefähr 62% der Jugendlichen zwischen 15 und 24 haben keine Arbeit. Die Löhne sind im europäischen Vergleich sehr tief. Gemäß der International Labour Organization betrug der durchschnittliche monatliche Nettolohn im Januar 2024 rund 680 Euro. Doch es gibt auch Grund zu Optimismus, wie Germany Invest and Trade vermeldet. Die EU hat nämlich grünes Licht für Beitrittsverhandlungen gegeben, was der bosnischen Wirtschaft anscheinend Aufwind verleiht. Idealerweise weist das Land reiche Naturressourcen auf, wie zum Beispiel Lithium. Es bietet somit attraktive Möglichkeiten für ausländische Investoren wie zum Beispiel die Zuckerfirma Arcor. Arcor will nach eigenen Angaben in Bosnien und Herzegowina Materialien für nachhaltige Energie und die Mobilität der Zukunft abbauen. Sie sieht in der Region Lopare ein immenses Potenzial für mehr Importunabhängigkeit und die Versorgung mit kritischen Rohstoffen in ganz Europa. Nach Erteilung der Konzession sei ein umwelt- und sozialverträglicher Abbau ab Ende 2026 möglich. Das klingt vielversprechend. Die grüne Transformation trifft auf arbeitslose Jugendliche in einem Tieflohnland. Sie bietet neue Perspektiven und sorgt für Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Beginnt man jedoch zu graben, stößt man schnell auf Zweifelhaftes. Das hat ein Rechercheteam mit Unterstützung des Journalfonds für das Online-Magazin Republik gemacht. Zwei von ihnen sind Lorenz Nägeli und Balz Oertli vom Recherchekollektiv WAF. Dominik hat mit den beiden gesprochen.
Lorenz Nägeli, Balz Oertli, im Zentrum von einem ihrer neuesten Texte steht der Lithiumabbau in Europa. Da tut sich anscheinend einiges, wird Geld investiert, Projekte gibt's. Ist denn das eine Boombranche? Könnte das eine Goldgrube werden? Und warum sind die Leute jetzt so daran interessiert?
Ja, also auf jeden Fall ist Lithium im Moment ein sehr, sehr begehrter Rohstoff, nicht nur in Europa, sondern global. Es gilt als sogenanntes Transitionsmineral, also irgendwie als Rohstoff, der wichtig ist, um die Energiewende voranzutreiben, also um neue Formen der Mobilität zu fördern. Und deshalb hat die EU jetzt einen Plan vorgegeben, um vermehrt Lithium auf europäischem Boden abzubauen. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass der Markt momentan von China dominiert wird und Europa sozusagen den Lithiumabbau onshoren will, also wieder auf den eigenen Kontinent bringen, um stärkere Kontrolle darüber zu haben und entsprechend auch um die Preise weniger volatil zu gestalten. Also im Moment hat man auch eine Situation, in der der Lithiumpreis sehr stark schwankt. Und das schafft natürlich neue Möglichkeiten für Firmen in Europa, Lithiumabbauprojekte zu starten. Und ein solches Projekt haben wir in unserer Recherche genauer angeschaut, ein Projekt in Bosnien, aber es gibt natürlich auch noch weitere.
Und sorry, wenn du jetzt da von der Transition oder Energiewende und so sprichst, das ist drum, weil das für Akkus sehr wichtig ist.
Ja, genau. Also das wahrscheinlich begehrteste Produkt ist der Verbau in Elektrobatterien für Autos und damit verbunden natürlich auch der boomende Markt von Elektroautos.
Das, was ihr euch da angeschaut habt, ist ein Abbauprojekt in Bosnien und Herzegowina. Das findet statt in einer Landschaft, die Majevica heißt, und dort hat man Bohrungen gemacht und jetzt vermutet man, dass dort 1,5 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat drin liegen. In einem Text sagt eine bosnische Umweltaktivistin, dass in Deutschland ungefähr 2,5 Mal so viel Millionen Tonnen im Boden liegen, und dann stellt sie die Frage, warum wird denn das nicht in Deutschland abgebaut? Und das finde ich eine sehr gute Frage, warum wird das nicht in Deutschland abgebaut?
Heute, wo das Lithium aus dem Boden geholt wird, ist eigentlich in 3 Orten auf dem Planeten, in Australien, in so Argentinien, Chile, Bolivien und in China. Die Verarbeitung, die findet dann eigentlich in China statt, und das will man jetzt eigentlich davon lösen. Und Lithium existiert an vielen Orten, Lithium gibt es auch in der Schweiz. Die Frage hier ist ja vor allem, in welcher Qualität existiert Lithium, wie teuer ist das aus dem Boden zu holen? Und hier sind halt verschiedene Kosten mit einzuberechnen, wie immer im Bergbau. Da ist ein großer Faktor, sind die Kosten, und in der Schweiz oder auch in Deutschland Lithium abzubauen wäre aus sehr vielen Gründen viel, viel teurer, als das in einem Ort zu machen, wo, wie in Bosnien oder halt, wenn man noch weitergehen würde, wie in diesen Atacama-Wüsten in Chile und Argentinien, wo das heute gemacht wird, da leben halt weniger Leute, da sind die Umweltstandards ein bisschen weniger hoch, da sind es weniger große Verpflichtungen und es ist halt billiger am Schluss. Und in Deutschland gibt es aktuell verschiedene Versuche oder Pläne, Lithium abzubauen, es ist aber eine andere Form von Lithium abbauen. Also in Lopare, wo das Projekt, das wir angeschaut haben, das ist eine klassische Mine. Da wird Gestein aus dem Boden geholt und dann wird Lithium aus diesem Gestein mit Chemikalien rausgeholt. In Deutschland wäre das ein Verfahren, das so in tiefen Bohrungen, also in geothermischen Bohrungen, dann wird das Lithium aus dem Wasser gelöst, das da hochkommt. Und das ist erstens ein Verfahren, das in Entwicklung ist. Es ist also noch nicht absolut so, dass man das jetzt einfach so jetzt schon machen könnte. Und das andere Problem bei diesen Dingen ist so, ich glaube, das zeigt die Schweiz sehr gut. In der Schweiz gab es 182 solche Bohrungen. Also man könnte bei 182 Orten sagen, wie viel Lithium da drin ist. Es sind aber nur 27 davon überhaupt zugänglich. In der Schweiz gibt es kein Gesetz, das definiert, dass wenn man im Boden bohrt, dass man dann dem Staat mitteilen muss, was man da findet. Und diese Bohrungen sind extrem teuer. Und in der Schweiz weiß man am Schluss einfach an vielen Orten nicht, ob das Lithium in einer genügend hohen Qualität hier wäre, um das abzubauen. Und ich glaube, am Schluss ist die Frage, wieso wird nicht in Deutschland abgebaut, ist eine Frage, die sich bei vielen so Bergbau stellt. Es ist halt einfach ein extrem dreckiges Geschäft, weil man halt etwas aus dem Boden holt, das herauswaschen muss. Und das lohnt sich halt mehr zu machen. Jetzt rein finanziell ist es einfacher, das zu machen in Regionen, wo die Governance weniger strikt ist.
Und ich glaube, der dritte Punkt ist, weil ein anderer starrer rechtlicher Rahmen herrscht als in jenen Gebieten, in denen im Moment eigentlich die großen Abbauprojekte vorhanden sind.
Jetzt mit dieser Umweltaktivistin habt ihr gesprochen, weil sich dort in der Majevica bei Lopare Widerstand regt bei der Bevölkerung, die dort lebt. Dort sind eben Probebohrungen durchgeführt worden und die haben anscheinend bereits Böden angegriffen, zerstört, auch Quellen versiegen lassen. Jetzt frage ich mich, wenn man so Probebohrungen macht, wieso können die überhaupt solche Auswirkungen haben, dass da Quellen versiegen? Und heißt das, wenn man dann weiterdenkt, dass beim Lithiumabbau dann mindestens ähnliche Probleme, wenn nicht schwere, auftreten könnten?
Also ich glaube, dazu muss man ein bisschen ausholen, wie man überhaupt Lithium abbaut. Und es gibt 2 Varianten, wie man Lithium abbaut. Und die klassische Variante, und das ist eben die Variante, die in dieser Atacama-Wüste vor allem gebraucht wird, das ist so über den Sohlen oder das sind salzhaltige Flüssigkeiten und da werden halt diese Salzseen ausgetrocknet und dann wird aus diesem Sohle wird das Lithium herausgelöst. Und das andere, das wird erst neuerdings gemacht, also seit etwa 10 Jahren, das ist ein klassischer Bergbau, wo, das nennt man Spodumen, das ist ein spezifisches Gestein, das man abbaut und dann aus dem Gestein das Lithium herauslöst. Und in beiden Varianten wird Lithium herausgelöst. Der Lithiumabbau braucht sehr viel Wasser. Es ist ein extrem wasserintensiver Abbau und er braucht Chemikalien, um das rauszulösen. Und beides ist ein großes Umweltproblem für die betroffenen Regionen, das oft dazu führt, dass sich erstens der Grundwasserspiegel stark absenkt, weil halt das Wasser gebraucht wird, aber auch, dass es zu Verschmutzungen des Grundwassers und auch der Luft kommt über den Einsatz der verschiedenen Chemikalien. Und ich glaube, das, was unsere Recherche gezeigt hat, ist, dass die Firma noch nicht vollbracht hat, zu beweisen, dass sie es anders machen würde.
Also auf der einen Seite haben sie nicht nachweisen können, dass sie diese Sozial- und Unverträglichkeitsrisiken irgendwie genügend untersucht haben. Also das lag auch noch nicht vor. Das hat uns zumindest ein Experte gesagt, der ETH-Professor, der auch im Text vorkommt, zu diesem Zeitpunkt des Projektes eigentlich vorliegen sollte, wenn man diese Risiken in Betracht ziehen müsste. Und das andere, was du ja in der Frage angesprochen hast, über diesen, warum schon in der Testbohrung Böden versiegen, das war laut den betroffenen Personen der Grund, weil sie es nicht sorgfältig genug gemacht haben, also weil diese Bohrlöcher dann zu spät wieder zugemacht wurden und das Folgeschäden nach sich zog. Und ich glaube, auch diese Kombination wieder, die ruft bis heute offensichtlich viel Misstrauen hervor bei der lokalen Bevölkerung gegenüber diesem Projekt.
Unterbrechung. Hörkombinat Politik gibt es nun seit über 2,5 Jahren. Das ist nun möglich dank der Wochenzeitung WOZ, der Unterstützung der Stiftungen Volkart und Mercator und dank unseren HörerInnen. Wenn auch du uns finanziell unterstützen willst und kannst, dann geht das ganz einfach. Dominik, kannst du kurz erklären, wie das geht?
Aber freilich. Geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahl-Abo abschließen. Es gibt 2, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Falls du lieber einen beliebigen Betrag überweisen willst, das geht über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hoerkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst. Auf Steady kannst du dich auch für den Newsletter einschreiben. Das Hörkombinat ist außerdem auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X und Blue Sky. Also quasi überall.
Herzlichen Dank für jegliche Form der Unterstützung. Danke für Empfehlungen, Kommentare, Likes und Retweets. Auch über direkte Nachrichten auf hörkombinat@klink.org freuen wir uns sehr.
Wenn ich jetzt immer von Sie und von der Firma spreche, da handelt es sich um eine Schweizer Firma, nämlich Arcore, die ihren Sitz in Zug hat. Und es ist eben dort so, dass aber nicht nur sozusagen ein Haufen UmweltaktivistInnen sich dagegen wehrt, sondern auch der Bürgermeister selbst von dieser Stadt, Lopare, sich mittlerweile stark dagegen ausgesprochen hat und so vermutet ihr zumindest unter anderem deswegen gerade wiedergewählt wurde. Und ihr findet sich ein bisschen in Konflikt mit der Regierung von der großen Region, in der es liegt, also einem von 2 Teilen von Bosnien, nämlich der Republika Srpska. Diese Regierung will den Abbau fördern. Haben jetzt die Bewohner dort von der Majewice, haben die überhaupt Chancen, ihre Anliegen und ihre Befürchtungen anzumelden und durchzubringen?
Das Erste, was wichtig ist, ist, der Bürgermeister, der ja zuerst eigentlich für das Projekt war, hat gemerkt, dass weite Teile der lokalen Bevölkerung offensichtlich dagegen sind und hat dann irgendwie auch umgeschwungen und sich so diesem Widerstand angeschlossen. Und während dem Wahlkampf, der im Oktober 2024, also während unseren Recherchen stattfand, war die Mine auch wirklich das Thema Nummer 1, also auf den Wahlplakaten vom Bürgermeister wie auch von der Opposition ging es immer wieder explizit um diese Mine und beide haben eigentlich damit Stimmen sammeln wollen, dass sie gegen die Mine sind. Und dann hat es aber auch eine typische Note, dass sich das Interesse der politischen Eliten und der lokalen Bevölkerung unterscheidet. Dementsprechend ist diese Regionalregierung der Republika Srpska ja auch für das Projekt. Sie sagt ja auch, sie sei verantwortlich dafür, währenddem das umstritten ist, ob sie überhaupt diese Lizenz erteilen dürfen. Und ich glaube, diese Lokalregierung, die verdient besonderes Augenmerk, weil sie sich um Milorad Dodik herum gruppiert. Dodik ist seit vielen Jahren der starke Mann in der Republika Srpska, ist ein serbischer Nationalist und macht auch entsprechende Politik. Das ist in Bosnien, glaube ich, von besonderer Bedeutung, weil ja da in den 90er Jahren ein Genozid von serbischen Nationalisten gegenüber der bosniakischen Minderheit stattgefunden hat, was natürlich bis heute irgendwie eine in der Nachkriegsgesellschaft ein großes Thema ist und sehr sichtbar. Und Dodik beispielsweise leugnet diesen Genozid und macht auch immer wieder auf sich aufmerksam, indem er eine sehr nationalistische und in diesem Rahmen auch abspalterische Rhetorik pflegt. Er steht auch unter US-Sanktionen, weil ihm vorgeworfen wird, dass er das Friedensabkommen von Dayton verletzt. Dieser Kontext ist sehr wichtig zu verstehen, weil es in Bosnien seit der Nachkriegsgesellschaft starke Auseinandersetzungen oder ein starkes Ringen um die Kompetenzverteilung gibt, die die unterschiedlichen Teile dieses Staates haben. Und eine davon ist eben die Bodenfrage. Also wer kann entscheiden, ob eine ausländische Firma das Recht erhält, Rohstoffe auf bosnischem Staatsgebiet abzubauen? Der bosnische Staat sagt, wir haben das exklusive Recht, und die Teilrepubliken, also auch die Republika Srpska, sagt wiederum, das stimmt nicht, wir haben das Recht. Und jetzt kommt da eine Schweizer Firma und befindet sich mitten in diesem Spannungsfeld und sagt, hallo, wir haben hier Probebohrungen gemacht, die sehen gut aus, wir wollen eine Lizenz beantragen. Das heißt, in diesem ganzen Konstrukt drin herrscht schon extrem viel Komplexität und auch eine verfassungsrechtliche Auseinandersetzung, letztendlich, wo das jüngste Urteil aus dem Juli 2024 stammt, die Firma natürlich in ihrem Vorgehen berücksichtigen muss. Und das ist aber noch nicht alles. Mit diesem Friedensabkommen von Dayton und irgendwie halt auch nach dem Schrecken des Krieges und des Genozids wurde eine, soweit ich weiß, einmalige internationale Stelle geschaffen, die Einhaltung des Friedensabkommens überwachen soll. Und das ist der sogenannte Hohe oder das Büro des Hohen Repräsentanten von Bosnien und Herzegowina. Und dieses Büro wird geleitet vom sogenannten Hohen Repräsentanten und der hat unfassbar viel Macht. Der hat Kompetenzen wie kaum ein anderes internationales Mandat, das ich kenne. Er kann Gesetze erlassen, er kann gewählte Amtsträger entlassen, er kann Voraussetzungen für Wahlen kurzfristig ändern und er kann Richtlinien erlassen.
Aber dieses Büro des Hohen Repräsentanten, untersteht das der UNO? Ist es ein Teil der UNO? Ist es von der UNO eingesetzt?
Es ist ein UNO-Mandat, das wurde nun 1995 basierend auf einer Resolution vom Sicherheitsrat geschaffen. Der Hohe Repräsentant wird von einem sogenannten Friedensimplementierungsrat formell ernannt. Der setzt sich zusammen, dieser Rat, aus Vertretern von 50 verschiedenen Außenministerien auf der Welt, nicht aber von jenen in Bosnien. Also er wird unabhängig eigentlich von der bosnischen Politik ernannt und hat aber trotzdem solche weitreichenden Kompetenzen, um in die nationale Politik oder in nationale Geschehnisse des bosnischen Staates einzugreifen. Ich kenne viele Bosnierinnen, die Bosnien selber auch wegen diesem Amt als Semiprotektorat oder als Halbprotektorat bezeichnen und die auch starke Kritik an der heutigen Funktionsweise von diesem Amt üben.
Du sagst, es ist eine deines Wissens nach einzigartige Funktion, diese Funktion des Hohen Repräsentanten. Wenn ich das so lese, klingt das tatsächlich ziemlich irre. Aktuell ist das ein deutscher Politiker, der dieses Amt bekleidet, von der CSU. Und da hat es schon mal den Fall gegeben, dass bei Alcoa, glaube ich, im Vorstand ein weiteres CSU-Mitglied gesessen ist. Und wenn jemand, der ernannt wird von einer Organisation und nicht gewählt wird, dann so viel Macht hat, wird denn da zum Beispiel innerhalb der UNO nicht thematisiert, dass das eine schöne Rutsche in Richtung Korruption ist? Weil das könnte man dem ja schon vorwerfen, wenn er seinem Parteifreund da zumindest in Ansätzen versucht hat, der Firma, wo er im Vorstand sitzt, da die Vorgehensweise zu erleichtern mit dem Lithiumabbau.
Ja, ich denke, Korruption ist vielleicht ein bisschen ein zu scharfes Wort oder irgendwie auch zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber was sehr klar ist, ist, dass es von innerhalb von Bosnien wie auch von außerhalb von Bosnien sehr explizite Kritik gegenüber diesem Amt, aber auch gegenüber dem aktuellen Amtsträger, also diesem Christian Schmidt, gibt. Das hat unterschiedliche Gründe und ich glaube, einer der wichtigsten oder der für uns sehr relevant ist, ist, dass Schmidt ja von der CSU kommt, also von einer liberalen Partei mit entsprechender wirtschaftlicher Auslegeordnung und dass er darüber hinaus nicht nur in der CSU ist, sondern auch noch in der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, was so ein Think Tank ist, der die NATO-Interessen in Europa vertritt. Also er hat da natürlich schon eine klare politische Schlagseite und jetzt ist es so, dass gerade in dieser Bodenfrage er sich auch so positioniert, wie es eigentlich die Interessen von Europa sind. Warum er das tut, gibt es natürlich dann unterschiedliche Interpretationen. Christian Schmidt und das Büro vom Hohen Repräsentanten, die argumentieren, dass das im Interesse Bosnien ist, dass man das lösen müsse, weil das sonst die wirtschaftliche Entwicklung behindern werde. Und Kritikerinnen hingegen sagen, er nutzt seine Macht, die ihm dieses Amt verleiht und die um die Überwachung vom Friedensprozess geht, um im Interesse der EU und einer EU-orientierten Wirtschaftspolitik Realitäten zu schaffen.
Er hat ja zum Beispiel der Republika Srpska in einem zumindest zum Teil recht gegeben, nämlich dass solange es nicht um die Vergabe einer permanenten Lizenz geht, sondern zum Beispiel nur unter Anführungsstrichen um Probebohrungen, sei das Sache der Teilrepublik, hat er entschieden.
Das ist, glaube ich, auch einer der Hauptstreitpunkte, die es im Moment gibt, soweit ich weiß oder das in Erinnerung habe, hat Schmidt in einem zentralen Punkt seinem Vorgänger widersprochen, weil sein Vorgänger hat gesagt, bis der Konflikt zwischen den Teilrepubliken und dem Bundesstaat nicht gelöst ist, dürfen keine Rechte am Boden vergeben werden. Und Schmidt hat das jetzt überworfen und hat gesagt, ja, aber eine Veräußerung auf Zeit, also beispielsweise eine Lizenz für Lithiumabbau im Umfang von 60 Jahren, stellt keine Veräußerung dar, sondern nur eine temporäre Vergabe. Und ich glaube, was wichtig ist, um vielleicht das noch abzuschließen, ist, dass im Juli 24 eben das Verfassungsgericht einen Entscheid gefällt hat und dort gesagt hat, dass die Vergabe von solchen Lizenzen nicht Sache der Teilrepubliken ist, sondern vom Bundesstaat, was dann wiederum zu einer Reaktion von Schmidt geführt hat, der dieses Urteil kommentiert hat und er hat dieses Urteil negativ kommentiert und hat gesagt, dass dieses Urteil und solange diese Frage ungelöst bleibt, dass schwerwiegende und negative Konsequenzen auf die Investitionen von ausländischen Firmen in Bosnien haben könnte. Und unter dieses Beispiel fällt dann natürlich auch das Projekt von Arcore, über welches wir geschrieben haben.
Ja, und da hat er natürlich in gewissem Sinne auch recht. Aber ich würde mal sagen, da denkt er ja nicht von der Position der Bevölkerung aus oder der Bosnier aus, sondern von der Position der möglichen Investoren. Jetzt, um wieder auf die Situation dort in Lopare zurückzukommen. Du hast schon erzählt, Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, ist eigentlich bestrebt, Firmen wie Arcore da das Wirtschaften auf bosnischem Boden zu ermöglichen. Arcore hat auch mit anderen Akteuren zusammengearbeitet, wie zum Beispiel ein US-Investor, Novia Energy heißt der, der auch kritisiert wird, der in Deutschland zum Beispiel keine Aktien ausgeben darf, weil sie unter Verdacht stehen, möglicherweise kriminelle Handlungen begangen zu haben. Also es ist relativ shady, würde ich mal sagen, was da passiert. Dass das überhaupt so weit kommen kann, liegt es daran, dass im Rohstoffabbau generell in Europa zumindest zu wenig Kontrollen herrschen?
Ich würde die Antwort vielleicht aufteilen oder so umformulieren, was ist eigentlich die Rolle der Schweiz darin? Und das ist eigentlich die Kontrollfrage, weil ich glaube, am Schluss sind das wie zwei Fragen. Also wir haben viel investiert, um herauszufinden, woher kommt das Geld von Arcore. Aber am Schluss wissen wir nicht, woher alles Geld kommt. Und es bewusst auch so, oder die Strukturen, die Arcore aufgebaut haben, kann man nur so interpretieren, dass es darum geht, dass es schwierig gemacht werden soll, herauszufinden, woher Arcore das Geld hat. Und die Rolle der Schweiz oder von Zug geht darum, dieses Kapital fließen zu lassen, von wo immer es herkommt, nach Lopari. Und dabei, das natürlich jetzt waschen wäre ja natürlich ein rechtlicher Begriff, aber sicher zu polieren, dass das dann ein bisschen glänzt und halt eine Zuger Rohstofffirma, ist eine Schweizer Firma, Zug, da ist ja auch Glencore, das ist ein großes Zentrum der Rohstofffirmen. Und dann in Lopari kann dann Arcore auftreten, hallo, wir sind eine Zuger Firma, wir sind seriös, wir bringen Wissen, wir machen das und wir können das. Obwohl, wenn man dann reinschaut in die Struktur, Da ist sehr wenig Wissen vorhanden über, wie man eigentlich Bergbau betreibt. Die eigentlichen Figuren dahinter, das sind Kleininvestorinnen aus Deutschland. Novia Energy war eine deutsche Firma, die in den USA investiert hat. Ich finde, shady ist ein guter Begriff dazu. Und ich glaube, da kommt auch dann die Frage der Kontrolle rein. Und hier, glaube ich, werden wahrscheinlich zwei Kontrollfragen gestellt. Also gibt es im Rohstoffabbau oder gibt es halt im Zug genügend Kontrollen, um zu wissen, welches Geld kommt hier und was wird dann mit diesem Geld gemacht? Und ich glaube, die letzten sehr viele Jahre Schweizer Investigativjournalismus haben definitiv aufgezeigt, dass man hier ein bisschen mehr Kontrolle in den Schweizer Finanzplatz vielleicht nicht ganz so schlecht wäre. Und dann die zweite Frage ist ja die Frage, wie viel Kontrolle braucht es, wenn dann Kapital aus der Schweiz irgendwo auf der Welt so etwas tut wie Rohstoffabbau? Die Frage nach zu wenig Kontrolle, ich meine, aktuell gibt es halt wirklich eigentlich fast keine Kontrolle. Was passiert eigentlich? Was machen diese verschiedenen Schweizer Rohstofffirmen da überall auf dem Planeten?
Könnte die Schweiz denn auch einwirken auf die Umweltbedingungen des Abbaus in Bosnien?
Also die Schweiz kann ja vor allem in der Schweiz selber regulieren. Auf der einen Seite ist es ja attraktiv für die Firmen in rechtlich weniger regulierten oder rechtsstaatlich schwachen Kontexten solche Projekte durchzuführen, weil der Spielraum natürlich da etwas größer ist und wahrscheinlich die Kontrollen etwas schwächer, was ja dann bedeuten würde, dass der Schweiz auf dieser Kontrollebene eine besondere Bedeutung zukommt. Und ich glaube, man kann das an zwei Beispielen aufzeigen, dass die Schweiz diese Verantwortung heute nicht wahrnimmt, wenn man davon ausgeht, dass der Rohstoffsektor nach wie vor ein unterregulierter Sektor ist. Das wäre das eine mit dieser Idee der Rohstoffmarktaufsicht, die ja Robert Bachmann von Public Eye in Artikeln ins Spiel gebracht hat, wo es darum geht, genau solche Geschäfte stärker zu begleiten, wo dann Schweizer Behörden die Aufgabe zukäme und auch der rechtliche Rahmen geschaffen würde, um Firmen wie Arcore spezielle Informationen abzuverlangen, wenn sie in solchen risikobehafteten Kontexten investieren. Und das würde bedeuten, man müsste aktiv auch der Schweiz diese Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien aufzeigen. Es würden dann wahrscheinlich in so einem Fall Fragen beantwortet werden müssen, was macht man jetzt genau wegen dieser ungelösten Bodenfrage und etliche weitere Aspekte. Also es gäbe ein gesetzlich festgeschriebenes Monitoring. Das wäre die Idee von so einer Rohstoffmarktaufsicht, die die Schweiz einführen könnte, wenn sie wollen würde. Wir wissen alle, dass das Klima in der Schweiz nicht unbedingt ein solches ist, wo das eingeführt wird. Das zweite Beispiel geht um Geldströme. Das ist auch etwas, was ja im Moment im Parlament diskutiert wird, um die sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten. Und da geht es also am Schluss darum, dass man aufzeigen kann, wem gehört eine Firmenstruktur. Und gerade jetzt in einem Fall wie von Arcore, wo wir sehen, das ist ein unglaublich kompliziertes Konstrukt, wäre natürlich mehr Transparenz in Bezug auf die finanziellen Hintergründe von dieser Firma wahrscheinlich nicht nur wünschenswert, sondern eigentlich nötig. Und dieses Vorhaben wird jetzt in der Schweiz diskutiert, weil man da hinterherhinkt im Vergleich mit der Europäischen Union, wo man so ein Register einführen würde, das dann die wirtschaftlichen Berechtigten jeder Firma aufzeigen sollte. Und dieses Register wäre aber nach der derzeitigen Auslegeordnung, wie es das Parlament diskutiert, nicht öffentlich, sprich nur für Behörden abrufbar und beispielsweise für Leute wie uns, also für JournalistInnen, die solche Komplexe recherchieren, aber leider nicht, was natürlich in unseren Augen ein Minuspunkt wäre in der Umsetzung von so einem Gesetz, weil wir schon merken, dass es ja oft auch ein Startpunkt ist, wenn solche Recherchen stattfinden, dass danach auch andere Leute mal genauer hinschauen und das eine Hürde ist, um zu verstehen, wem am Schluss eine Firma gehört und wohin die Gewinne fließen.
Wie ist denn jetzt der Stand in der Majewica? Wird da weiter gebohrt? Tut sich da was? Und gibt es noch anderswo in Europa ähnliche Projekte, aus denen man vielleicht auch sehen könnte, was passiert, wenn eine Firma kommt und richtig abbaut?
Also der aktuelle Stand ist, dass die endgültige Abbaulizenz jetzt ausstehend ist. Also die sollte jetzt dann beantragt werden und dann würde sie oder wird sie halt nicht oder wird sie dann gesprochen und dann dürfte dann der Abbau beginnen. Arcor selbst gesagt, dass sie noch in diesem Winter jetzt oder bis im Frühling eigentlich alle Unterlagen bereit haben wollen. Und dann wird sich zeigen, was dann passiert, und es wird sich zeigen, ob sie jetzt auch gegen den Widerstand der Bevölkerung das durchsetzen können, wollen werden. Ich glaube, es könnte lehrreich sein, über die Grenze nach Serbien zu schauen. Da gibt es auch in diesem Jadartal gibt es ein großes Projekt, um Lithium abzubauen. Das ging die deutsche Regierung extra hin und dann im Sommer dann ein Abkommen unterzeichnet. Das Projekt da ist eigentlich ein älteres Projekt. Es wurde schon mal abgebrochen, weil der Widerstand der lokalen Bevölkerung so stark war und wurde jetzt wieder aufgenommen. Und da gibt es große Proteste auch dagegen. Es geht auch um die gesundheitlichen Folgen des Abbaus, es geht um den Grundwasserverschmutzung des Abbaus. Da sieht es jetzt, ist es auch immer noch offen, ob der Abbau wirklich stattfinden werden kann. Weil ich glaube, am Schluss vollkommen entgegen dem Willen einer organisierten lokalen Zivilbevölkerung wird es schwierig sein für eine Firma wie Arcor, den Abbau durchzusetzen.
Rekapitulieren wir. Eine Zugefirma spekuliert mit Geld, über dessen Herkunft nichts bekannt ist, auf ein Projekt in Bosnien, das mehr als fragwürdig ist. Es löst großen Widerstand aus. Im Namen der grünen Transformation wird dort die Umwelt verschmutzt, vorherrschende politische Spannungen werden verschärft. Die politischen Auswirkungen eines solchen Projektes sind fatal. Es schwächt ganz grundsätzlich die Idee, dass die grüne Transformation gelingen kann. Und es liefert konservativen KritikerInnen der Energiewende eine Steilvorlage, um auch hehre Umweltpolitik als heuchlerisch zu diffamieren und fossile Energieträger und Atomkraft erneut ins Feld zu führen. Es stellen sich viele Fragen. Kann der Lithiumabbau überhaupt mit gutem Gewissen als Teil der grünen Transformation betrachtet werden? Unter welchen Bedingungen könnte er das? Wer soll darüber entscheiden dürfen, wo was abgebaut wird? Wer soll davon profitieren dürfen? Wie sollen das Ausmaß und die Produktionsverhältnisse des Abbaus gestaltet werden? Wie viel Umweltverschmutzung ist verkraftbar? Fest steht, die grüne Transformation muss demokratisch, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sein. Die fossile Industrie lediglich durch eine andere, ausbeuterische und umweltschädigende Industrie zu ersetzen, macht definitiv keinen Sinn. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.